Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Ich bin Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. Achtung, jetzt kommen gleich eine ganze Menge Zahlen. Das geht aber heute nicht anders, weil wir über das Wahlalter sprechen wollen. Das Wahlalter in Deutschland. Wer am 8. Oktober 2023 in Hessen oder in Bayern 16 oder 17 Jahre alt ist, ist von den Landtagswahlen dort ausgeschlossen. Wählen dürfen dann nur wahlberechtigte Menschen ab 18. Und das, obwohl alle wahlberechtigten 16- oder 17-Jährigen im Juni drauf, also im Sommer 24, an der Europawahl teilnehmen dürfen. Das Wahlalter wurde nämlich abgesenkt für die Europawahl von 18 auf 16. Das heißt, im Juni 2024 dürfen auch die 16- oder 17-Jährigen, die in Sachsen leben, ihre Stimme abgeben für das Europäische Parlament. Im Herbst drauf aber, also im Herbst 24, sind sie dann wiederum von den Landtagswahlen in Sachsen ausgeschlossen. Das mit dem Wahlalter im deutschen Föderalismus, es ist kompliziert.
Wir haben 6 Bundesländer, die das Wahlalter 16 für kommunalen Landtagswahlen kennen. Weitere 5 kennen das Wahlalter 16 für Kommunalwahlen. Und dann gibt es noch 5 Bundesländer, darunter auch der Freistaat Sachsen als einziges ostdeutsches Bundesland, wo Wahlalter 18 noch für beide politischen Ebenen gilt. Dann haben wir natürlich die Europawahl 2024. Das ist ganz besonders spannend, weil wir da erstmals bundesweit 16- und 17-Jährige haben, die an einer Wahl teilnehmen dürfen, inklusive dem Freistaat Sachsen und anderen Bundesländern, wo sie das bisher noch nicht dürfen. Wir geben jungen Menschen jetzt erstmals das Wahlrecht. Viele von ihnen werden es auch wahrnehmen. Und dann müssen sie feststellen, nachdem sie schon gezeigt haben, ich habe gewählt, ich war offensichtlich kompetent genug, das zu tun, nehmen wir ihnen in Anführungszeichen das Wahlrecht wieder weg.
Das verstehe, wer will, aber so sieht's aus in Deutschland. In Brandenburg dürfen 16- und 17-Jährige ihren Landtag mitwählen. Ein paar Kilometer weiter, in Berlin, sind sie von den Wahlen fürs Abgeordnetenhaus ausgeschlossen. In Bremen dürfen sie ran an die Landtagswahlurnen, über die Grenze rüber, nach Niedersachsen nicht. Ein ziemliches Durcheinander, aber mit einem gemeinsamen Nenner. Von den Wahlen zum Deutschen Bundestag sind alle Jugendlichen mit 16 oder 17 ausgeschlossen, wobei der Koalitionsvertrag der Ampel im Bund besagt, Zitat: Wir wollen das Grundgesetz ändern, um das aktive Wahlalter für die Wahl zum Deutschen Bundestag auf 16 Jahre zu senken. Zitat Ende. Welche Argumente gibt es für die aktuell sehr unterschiedlichen Regelungen? Sind 17-Jährige in Mecklenburg-Vorpommern, die dort an Kommunal- und Landtagswahlen teilnehmen dürfen, sind die politisch besser gebildet als die Gleichaltrigen in Rheinland-Pfalz? Vermutlich nicht. Die Länder haben unterschiedliche Regelungen getroffen. Der Politikwissenschaftler Arndt Leininger hat zusammen mit einem Kollegen untersucht, was sich empirisch rausfinden lässt über das politische Interesse junger Menschen. Dabei sind die beiden zu spannenden Ergebnissen gekommen. Welche das im Einzelnen sind, das hat Arndt Leininger am 6. Februar 2023 berichtet, anlässlich seiner Antrittsvorlesung an der Technischen Universität Chemnitz. Sein Vortrag hat den Titel Wählen ab 16 – empirische Perspektiven zur Debatte um die Absenkung des Wahlalters. Und weil es eben, wie gesagt, um empirische Befunde geht, zeigt er parallel zum Vortrag eine Präsentation mit einigen Grafiken und Diagrammen, aber meinem Empfinden nach erläutert er die so, dass wir auch nur übers Ohr gut mitkommen können. Falls ihr es aber doch genauer wissen wollt, beziehungsweise vielleicht parallel zum Vortrag sehen wollt, findet ihr auf der Hörsaal-Website und in den Shownotes den Link zu seiner Präsentation. Weil das Thema so spannend ist und weil der Vortrag mir zwar einerseits einige Fragen beantwortet hat, aber andere auch erst hervorgerufen, habe ich gedacht, ich rufe den Forscher mal an und stelle sie ihm. Dieses Gespräch hört ihr dann nach dem halbstündigen Vortrag. Und den beginnt Arndt Leininger mit ein paar Vorbemerkungen und den jüngsten politischen Entwicklungen.
Ein aktuelles Thema. Ich will erst ein bisschen einführen in das Thema, die aktuelle Relevanz, die wissenschaftliche Relevanz und dann einen Einblick geben in 2 Studien, die ich zu diesem Thema durchgeführt habe. Da ein paar Schlaglichter werfen, bevor ich dann am Ende noch einen kleinen Ausblick gebe in die politischen Entwicklungen einerseits, aber auch was dann noch so an meiner Forschung daran sich anschließen kann. Was das Thema anbelangt, ist im vergangenen Jahr wirklich extrem viel passiert. Angefangen in Baden-Württemberg im Frühling 2022 hat dort der Landtag das Wahlalter für Landtagswahlen auf 16 Jahre abgesenkt. Es galt schon Wahlalter 16 dort für Kommunalwahlen und man hat nun dort auch für die Landtagswahlen abgesetzt. Das ist insofern eine bemerkenswerte Reform, als dass es das erste Mal war, dass auch die CDU einer solchen Absenkung zugestimmt hat. Dann, was später, schon im Winter in Mecklenburg-Vorpommern am 9. November, galt schon Wahlalter 16 für Kommunalwahlen, wurde auch für die Landtagswahl abgesenkt. Das folgte wieder klassischeren Mustern. Da war es eine SPD-geführte Koalition mit den Linken. Das waren auch eigentlich bisher alle vorigen Reformen, dass linke Landesregierung abgesenkt haben, ist man da auf 16 Jahre gegangen. Und dann, nur einen Tag später tatsächlich, wurde dann im Deutschen Bundestag mit Stimmen der Koalition das, was im Koalitionsvertrag vereinbart war, beschlossen, nämlich das Wahlalter für die Europawahl auf 16 Jahre abzusenken. Das Wahlalter für die Europawahl steht einfach im Europawahlgesetz, kann die Regierungskoalition also mit ihrer Mehrheit im Deutschen Bundestag beschließen. Das Wahlalter für die Bundestagswahl steht im Grundgesetz, bedarf somit einer Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag, wofür dann die Regierung auf Stimmen aus der Opposition angewiesen wäre, die sie jetzt noch nicht hat. Also es ist viel passiert, so dass wir jetzt auf diesen Status quo in Deutschland schauen. Wir haben 6 Bundesländer, die das Wahlalter 16 für kommunalen Landtagswahlen kennen. Weitere 5 kennen das Wahlalter 16 für Kommunalwahlen. Und dann gibt es noch 5 Bundesländer, darunter auch der Freistaat Sachsen als einziges ostdeutsches Bundesland, wo Wahlalter 18 noch für beide politischen Ebenen gilt. Mein Co-Autor Thorsten Faas für 2 der Studien, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, und ich nenne das gerne auch in Medieninterviews immer den Flickenteppich, ja auch ein Wort, was mit Blick auf die Maßnahmen der Corona-Pandemie auch gerne immer verwendet wurde, der deutsche föderale Flickenteppich. Bei der Corona-Pandemie mag das noch dadurch begründet sein, dass es eine unterschiedliche Betroffenheit in unterschiedlichen Bundesländern gab und dadurch auch unterschiedliche Maßnahmen. Bei dem Wahlalter ist das mehr eine politische Logik, warum wir unterschiedliche Wahlalter haben. Es kann sicherlich nicht daran liegen, dass die Kompetenz der jungen Menschen gänzlich unterschiedlich ausgeprägt ist zwischen den Bundesländern. Was natürlich die Frage aufwirft, was ist denn jetzt das richtige Wahlalter, wo soll es hingehen? Was aber politisch man durchaus wieder irgendwie negativ konnotiert als Flickenteppich bezeichnen kann, was für uns als Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler aber natürlich eine wunderbare Gelegenheit ist, hier so quasi Laborkonditionen mehr oder weniger zu haben durch den deutschen Föderalismus, diese Variation an Wahlrechtsregeln, um sich das vergleichend anzuschauen, 16, 18 in unterschiedlichen Kontexten. Und genau das will ich jetzt gleich in Folge machen. Und lassen Sie erst noch kurz auf die politische Debatte schauen, auf die ich Bezug nehmen will, auch mit meiner Forschung. Haben wir erstmal die Pro-Seite, diejenigen, die einfordern, das Wahlalter abzusenken, die zum einen behaupten oder davon ausgehen, wer von politischen Entscheidungen, gerade bei den jungen Menschen geht es ja nicht nur um eine grundsätzliche Betroffenheit von Politik, sondern auch darum, dass man längerfristig von Politik betroffen ist, als zum Beispiel jetzt diejenigen, die das Gros der deutschen Wählerinnen und Wählerschaft ausmacht, nämlich die über 60-Jährigen. Dann gibt es Aussagen über die politische Kompetenz von jungen Menschen. Es wird gesagt, 16-, 17-Jährige seien schon weit genug, deswegen sei es nicht einzusehen, warum ihnen etwas vorgehalten wird, wenn es 18-Jährige schon dürfen, obwohl sie doch die gleichen Kompetenzen hätten. Und selbst wenn man manchmal in der einen oder anderen Umfrage sieht, das Interesse von Jugendlichen über Politik sei nicht so ausgeprägt, sei das doch nur verständlich, meinen Befürworterinnen und Befürworter. Das folgt so ein bisschen so einer Kosten-Nutzen-Kalkül. Was soll ich Informationskosten tragen, um mich über Wahlen zu informieren, wenn die Wahl nur eine theoretische Übung für mich ist, weil praktisch darf ich selber nicht teilnehmen. Sobald ich meine Informationen in eine Wahlentscheidung übersetzen kann, habe ich den Anreiz, mich zu informieren, würde sich das auf das Verhalten, die Einstellung junger Menschen auswirken. Das ist noch ein Argument von der Pro-Seite. Es gibt noch viele mehr, aber das sind einige der wichtigsten. Auf der Kontraseite haben wir dann viel auch legalistische Argumente. Eines ist, dass das Wahlalter mit dem Alter der Volljährigkeit übereinstimmen sollte, wo Menschen viele Rechte und Pflichten bekommen und so solle es auch mit dem Recht des Wählens sein. Dieses soll weiter an die Volljährigkeit geknüpft sein. Es wird auch gewarnt, man solle aktives und passives Wahlrecht nicht auseinanderzurren, also aktives Wahlrecht, das Recht, die eigene Stimme abzugeben, jemanden zu wählen, das passive Wahlrecht, das Recht, selber Stimmen zu erhalten, selber gewählt zu werden. Und es gibt natürlich auch konträre Behauptungen zu den Befürworterinnen und Befürwortern, dass die jungen Menschen noch nicht politisch reif genug sind, um zu wählen, noch gar nicht die Tragweite ihrer Entscheidung absehen können. Deswegen man doch besser bis 18, bis zur Volljährigkeit warten sollte. Und natürlich auch noch weitere Argumente. Einige Argumente sind grundsätzliche normative Erwägungen oder auch grundsätzliche juristische Erwägungen, zu denen ich als empirischer Politikwissenschaftler nicht so viel beitragen kann. Es gibt aber auch einige Thesen hier, die einfach Behauptungen über Fakten sind, die man prüfen kann. Und das tue ich in meinen Studien. Und ich habe die mal hervorgehoben, die ich mir gleich im Folgenden anschauen möchte. Das ist einmal diese These und Antithese von der Kontraseite über die Kompetenz von Jugendlichen im Vergleich zu jungen Erwachsenen. Wer ist denn jetzt reif genug und wer nicht? Und dann ist das noch das Argument darüber, dass dieses Erlangen der Wahlberechtigung nochmal ein besonderes Ereignis im Leben der jungen Menschen sei und zu einer Auseinandersetzung mit Politik führe. Also im Umkehrschluss ein Vergleich von Jugendlichen, die nicht das Wahlrecht haben, und jungen Erwachsenen, die das Wahlrecht haben, ist nicht fair, weil da eben eine wesentliche Sache fehlt, nämlich das Wahlrecht, die eine wesentliche Voraussetzung sei, um sich für Politik zu interessieren. Um jetzt diese politische Debatte für die Forschung fruchtbar zu machen, muss man diese Thesen erstmal in Hypothesen übersetzen, wie wir es in der empirischen Sozialforschung machen. Wir können diese Frage nach der Reife 16- und 17-Jähriger aufgreifen, übersetzen in eine Hypothese, die ich mal formuliert habe als: je älter Bürgerinnen und Bürger sind, desto mehr wissen interessieren sie sich für Politik. Also diese These, wenn 16, 17 Jahre nicht reif genug sind, impliziert das ja so einen Reifungsprozess übers Alter, kognitiv wie vielleicht auch gesellschaftlich in bestimmte Rollen hineinwachsen, dass sich da also Altersunterschiede finden lassen. Da sind die Befürworterinnen und Befürworter natürlich ganz anderer Meinung. Ich habe hier mal, auch wenn wir das üblicherweise nicht machen, die Nullhypothese noch dargestellt, die sich einfach immer als die Abwesenheit eines Zusammenhangs formuliert. Ich greife sie hier nochmal auf, weil das ja eben explizit das Argument von Befürworterinnen und Befürwortern ist, dass diese These nicht zutreffe. Und im weiteren Verlauf will ich dann auch noch auf diese Frage kommen, ob die Wahlberechtigung zu einem größeren Interesse und Auseinandersetzung mit Politik führt. Übersetzt als Hypothese, dass das Erlangen der Wahlberechtigung positiven Effekt auf das Informationsverhalten junger Bürgerinnen hat. Das heißt, wer die Wahlberechtigung erlangt, informiert sich ab dem Zeitpunkt verstärkt über Politik, weil man dann eben gefordert ist, von Zeit zu Zeit das politische Wissen in eine Wahlentscheidung umzusetzen. Das will ich also jetzt anhand von zwei Studien mir anschauen. Studie 1 ist tatsächlich, streng genommen sind es eigentlich zwei Studien, die ich beide gemeinsam mit dem Kollegen Thorsten Faas von der Freien Universität Berlin durchgeführt habe, mit finanzieller Unterstützung der Otto-Brenner-Stiftung. Das ist die Wissenschaftsstiftung der IG Metall. Die Besonderheit in diesem Förderprogramm ist, dass das immer gleich auch in eine öffentlichkeitswirksame Publikation in Form eines Arbeitspapiers der Stiftung übersetzt werden soll. Das erste ist 2020 rausgekommen. Das basierte auf einer Befragung, ich sage gleich noch mehr dazu, zu den Landtagswahlen hier in Sachsen 2019 und auch im Nachbarbundesland Brandenburg. Und jetzt erst letzten Monat erschienen die zweite Studie, da eine Erhebung im Kontext der Bundestagswahlen 2021 durchgeführt, auch wieder hier in Sachsen, auch wieder in Brandenburg, aber auch zusätzlich noch in Berlin. Und was wir hier jetzt, oder was ich jetzt hier in meinem Vortrag aufgreife, wenn es um diese Studien geht, ist primär die Frage nach der politischen Reife und diese These, dass da etwas über das Alter hinweg passiere. Also nochmal zur Erinnerung, die Frage ist, ob 16, 17-Jährige reif genug sind zu wählen. Die These, die im Raum steht, die wir prüfen wollen, ist, ob sich mit dem Alterungsprozess in dieser engen Alterskohorte etwas Relevantes verändert im politischen Wissen und Interesse der jungen Menschen. Der Kontext der Untersuchung sind einerseits die Bundestagswahl 2021 in Berlin, Brandenburg und Sachsen. In Brandenburg und Sachsen ist das eine Wiederholungsbefragung der Teilnehmenden der ersten Studie zur Landtagswahl. Und Berlin haben wir noch hinzugenommen. Man sieht es so ein bisschen leicht angedeutet hier auf dem Foto. Das ist ein Foto aus Berlin. Wir sehen prominent den Stimmzettel zur Bundestagswahl mit Erst- und Zweitstimme. Und da ein bisschen versteckt dahinter wird noch ein weiterer Zettel in der Hand gehalten. Tatsächlich waren es an dem Tag noch mehr Zettel. Er ist der Stimmzettel für die Landtagswahl. Gleichzeitig waren in Berlin aber noch Kommunalwahlen und ein Volksentscheid. Und bei den Kommunalwahlen galt Wahlalter 16. Also während die erste Studie sich Brandenburg und Sachsen angeschaut hat, ein Bundesland mit Wahlalter 16 und ein Bundesland mit Wahlalter 18, schauen wir jetzt in der neuen Studie auch noch zusätzlich auf ein Bundesland, wo in einem einzigen Bundesland am gleichen Tag eben beide Wahlrechte zum Einsatz kommen. Wahlalter 16 bei den Kommunalwahlen, Wahlalter 18 bei allen anderen Wahlen an diesem Tag in diesem Bundesland. Das Forschungsdesign war so, dass wir eine Registerstichprobe gezogen haben in Berlin von insgesamt 28.000 jungen Menschen zwischen 15 und 20 Jahren. Das ist das Privileg von uns an Universitätsforschenden, dass wir sowas bei den Meldeämtern anfordern können. Die haben dann von uns einen Brief erhalten mit einer Einladung zu einer Online-Befragung, an der letztlich dann knapp über 5.000 junge Menschen in Berlin teilgenommen haben. Und da hatten wir eben junge Menschen, die, weil sie 15 waren, an gar keiner Wahl teilnehmen konnten, die, weil sie 16 oder 17 waren, an einer einzigen Wahl teilnehmen konnten und diejenigen, die jungen Erwachsenen, die 18-Jährigen, die an allen Wahlen teilnehmen konnten. Brandenburg und Sachsen hatten wir 2019 genau das gleiche Verfahren gemacht, Registerstichproben in den größten Städten der Bundesländer, auch hier in Chemnitz. Ich habe tatsächlich hier in Chemnitz auch schon mal einen Vortrag darüber gehalten und jemand aus dem Publikum sagte, meine Tochter hat den Brief erhalten. Vielleicht gibt es auch hier Personen im Raum, die Kontakt zu jemandem hatten, der den Brief erhalten hat und vielleicht hoffentlich auch noch bei der zweiten Welle mitgemacht hat. Um die geht es nämlich gleich auch in Teilen. Viele der jungen Menschen haben auch ein bisschen angeregt dadurch, dass wir Einkaufsgutscheine verlost haben, uns freundlicherweise ihre E-Mail-Adressen gegeben, dass wir sie dann nach der Bundestagswahl erneut kontaktieren konnten, um sie erneut zu befragen. Das ist also die Datenbasis und wir haben die jungen Leute dann gefragt und ich habe das mal mitgebracht, um das ein bisschen plastischer zu machen, wie das so aussieht in einer sozialwissenschaftlichen Befragung. Tatsächlich ist das nicht immer so komplex, wie man vielleicht manchmal denkt, wenn man von Wissenschaft hört, und tatsächlich sind die Fragen relativ ähnlich oft zum Politbarometer, das man im Fernsehen sieht. Einfach hier das Interesse, wie stark interessieren Sie sich für Politik, von überhaupt nicht bis sehr stark. Ein sogenanntes fünfskaliges Likert-Item. Diese Antworten haben wir dann von diesen tausenden jungen Menschen eingeholt und zusammengefasst. Und wir haben diese Antworten zusammengefasst, wir schauen auch auf andere Sachen. Wir fangen mal links oben mit dem politischen Interesse an. Antwort war also von 1, überhaupt kein Interesse, bis 5, starkes Interesse. Und was wir jetzt gemacht haben, wir gucken hier nur auf die Ergebnisse aus Berlin. Wir haben die Mittelwerte je nach Alterskategorie gebildet. 15-Jährige, 16-Jährige, 17-Jährige und so weiter. Wir haben die jungen Menschen auch noch gefragt, welcher sozialen Schicht sie sich zuordnen würden, also sie und ihre Familie. Von Unterschicht, Arbeiterschicht bis Oberschicht, haben das zusammengefasst in Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht, um eben auch noch drauf zu gucken, ob es soziale Unterschiede schon in diesem jungen Alter gibt, was die Beteiligung an Politik geht. Wir wissen, dass das allgemein ein großes Problem ist. Wie stark ausgeprägt ist das schon bei der allerersten Wahlbeteiligung, gerade auch in einem Kontext, wo manche dieser jungen Menschen noch in die Schule gehen, die Schule das Ganze vielleicht noch ein bisschen potenziell nivellieren kann, wir aber auf der anderen Seite natürlich in Deutschland ein stratifiziertes Bildungssystem haben, wo stark sozial selektiert wird. Und tatsächlich sehen wir hier auch soziale Unterschiede. Das Wesentliche, was Sie sehen, sind eigentlich zwei Dinge. Erstmal sind es größtenteils sehr gerade Linien. Das begeistert uns als Sozialforschende meistens eigentlich nicht so, weil wir ja Zusammenhänge sehen wollen. In diesem Fall ist es aber durchaus interessant, weil es eben das Argument der Befürworterinnen und Befürworter stützt, dass die 15- und 16-Jährigen, 17-Jährigen sich, was jetzt politisches Interesse angeht, die Frage haben wir gerade gesehen, nicht deutlich unterscheiden von denen, die es schon dürfen, nämlich den 18-Jährigen. Wir gucken noch auf die politische Selbstwirksamkeit. Das ist eine Selbsteinschätzung, inwiefern man sich in der Lage sieht, an politischen Argumenten, Debatten teilzuhaben, Politik zu verstehen. Das politische Wissen ist der Mittelwert hier aus der Anzahl der richtig beantworteten Fragen. Insgesamt haben die jungen Menschen 4 Faktenfragen zur Politik bekommen, wie das Wahlsystem funktioniert, aber auch Sachfragen. Und dann haben wir geschaut, wie sehen denn die Antworthäufigkeiten aus, unterscheidet sich das nach Alter. Auch da keine großen Unterschiede, nur so eine leichte Tendenz scheint es zu geben bei der Zustimmung zu dem Item, dass es die Pflicht einer jeder Bürgerin und eines jeden Bürgers sei, wählen zu gehen. Da gibt es eine leicht höhere Zustimmung bei jenen, die schon wählen dürfen. Also insgesamt Unterstützung der These derjenigen, die sagen, die jungen Menschen sind schon so weit. Andererseits auch in gewisser Weise beunruhigend, weil wir schon in diesem frühen Alter eine soziale Divergenz sehen. Es ist jetzt hier, die Legende musste ich leider abschneiden, nicht mehr eingetragen, aber Sie können sich schon denken, wofür Rotschicht steht. Rot steht für Oberschicht, das Mittelblau für Mittelschicht und das Dunkelblau Unterschicht. Also wir haben da schon in diesem jungen Alter eine starke soziale Schichtung in diesen Konzepten. Ähnlich sieht es in Brandenburg und Sachsen aus. Das ist die Wiederholungsbefragung. Da haben wir nicht mehr ganz so viele Befragte, dass wir nicht nach Schicht differenziert haben. Aber auch hier ergibt sich ein ähnliches Bild. Relativ gerade Linien, keine großen Unterschiede zwischen denen, die das Wahlrecht haben, denen, die es noch nicht haben. Hier gilt jetzt immer, das ist die vertikale Linie. Da war nur die Bundestagswahl in diesen Bundesländern, Wahlalter 18. Da sehen wir links und rechts von dieser Grenze keine Unterschiede. Wir sehen aber auch keine Unterschiede zwischen Brandenburgerinnen und Brandenburgern und Sächsinnen und Sachsen. Die Brandenburgerinnen und Brandenburger, die 18-Jährigen, die durften ja schon bei der Landtagswahl 2 Jahre vorher wählen, während das in Sachsen noch nicht der Fall ist. Wir sehen da aber keine langfristigen Auswirkungen von. Potenziell ist das dadurch erklärt, dass einfach die Bundestagswahl nochmal, wie auch in der älteren Bevölkerung, einfach als deutlich wichtiger wahrgenommen wird, deutlich stärker mobilisiert als die Landtagswahl. Wenn wir jetzt eine Kommunalwahl betrachtet hätten, vielleicht würden wir dann Unterschiede sehen langfristig durch die erstmalige Wahlberechtigung in der Landtagswahl. Aber das ist so das, was man dann immer noch ans Ende des Papiers oder in den Forschungsantrag schreibt. Das ist noch Raum für weitere Forschung. Wir wollen auch noch gucken auf das Verhalten junger Menschen, nicht nur so die grundsätzlichen Dispositionen der Menschen zur Politik oder wie viel sie wissen, sondern auch, wie sie sich dazu verhalten. Ich habe einfach mal ein sehr plastisches Instrument rausgegriffen, den viele von Ihnen wahrscheinlich auch schon mal das eine oder andere Mal benutzt haben, den Wahl-O-Mat, wo man einfach verschiedene politische Positionen angegeben hat, sich dazu selber positionieren sollen, am Ende das dann mit den Antworten der Parteien abgleichen kann, um sich in Bezug auf die Wahlentscheidung zu orientieren. Das ist ein ganz hilfreiches Tool der politischen Bildung und wir haben hier einfach gefragt, ob das Instrument genutzt wurde oder nicht von unseren jungen Befragten. Und da zeigen sich ganz interessante Ergebnisse. Das ist hier nochmal Berlin. Hier bewegt sich tatsächlich ein bisschen was. Ein leichter Einstieg scheint sich zu zeigen bei denen, die das Wahlrecht haben. Also insbesondere für die Bundestagswahl, für die Kommunalwahl gab es zwar von lokalen Zeitungen Angebote, die so ähnlich waren wie der Wahl-O-Mat, aber eben kein offizielles, großes als Wahl-O-Mat gelabeltes Angebot. Aber beim Wahl-O-Mat für die Bundestagswahl scheint da was zu passieren, dass diejenigen, die dürfen, sich etwas mehr dieses Tool nutzen, als es diejenigen, die noch nicht dürfen, für die die Nutzung dieses Tools nur eine Interessensübung ist, aber nicht wirklich dazu dient, eine tatsächliche Wahlentscheidung zu informieren. Ähnlich sieht das, und das ist jetzt die Befragung aus 2019 zu den Landtagswahlen, ähnlich sieht das in Brandenburg und Sachsen aus. Hier müssen wir beachten, hier haben wir zwei vertikale Linien. Einmal die bei 16 deutet das Mindestwahlalter für die Landtagswahl in Brandenburg an. Hier haben wir diesen kleinen Anstieg in der Wahl-O-Mat-Nutzung bei den 16-Jährigen in Brandenburg und korrespondierend bei den 18-Jährigen in Sachsen galt das Wahlalter 18 dort. Also da scheint was zu passieren. Die These der Befürworterin Befürworter eines niedrigen Wahlalters scheint in zumindest insofern zu stimmen, dass beim Informationsverhalten tatsächlich eine Reaktion auf die Wahlberechtigung stattzufinden scheint. Das ist jetzt nur ein Item. Wir haben noch weitere Items, zum Beispiel die Gespräche in der Familie nehmen auch zu, wobei wir da nicht so genau wissen, suchen die jungen Menschen die Gespräche selber, werden sie von den Eltern aufgedrängt. Es gibt tatsächlich auch Forschung aus Dänemark, die zeigt, die Wahlbeteiligung der Eltern steigt, sobald ein Kind im Haushalt die Wahlberechtigung anbelangt. Da gibt es viele interessante Dinge, die passieren, wenn jemand die Wahlberechtigung erlangt. Also das sind erstmal erste vorsichtige Indikationen, auch im Hinblick auf diese zweite Frage, die ich aufgeworfen habe. Was ist die Rolle der Wahlberechtigung für das politische Handeln junger Menschen? Das ist jetzt eine super Grafik, so für einen populärwissenschaftlichen Bericht, für einen Zeitschriftenartikel wollen wir da noch ein bisschen genauer rein, weil Kollegen sind, wenn man einen Vortrag hält auf einer Konferenz, natürlich immer schnell dabei, wenn man ein quantitatives Paper zeigt, ihre Lieblingskontrollvariable vorzuschlagen, die eine viel plausiblere alternative Erklärung wäre zu der Theorie, die man selber anbringt. Hier ist es offensichtlich natürlich das Alter. Also wenn ich 17- und 18-Jährige vergleiche, dann vergleiche ich auch im Extremum einen gerade 17-Jährig gewordenen mit jemandem, der gerade so noch 18 ist. Also sind 2 Jahre auseinander, vielleicht sogar 2 Klassenstufen auseinander, befinden sich in ganz anderen Kontexten. 17, 18, bei den 18-Jährigen haben wir mehr, die von zu Hause ausgezogen sind, haben wir mehr, die die Schule schon abgeschlossen haben. Also vielleicht sind es diese anderen Faktoren, die diese Sprünge hier erklären. Das ist natürlich ein berechtigter Vorwurf und dem muss man irgendwie anders Herr werden, als einfach nur auf diese Altersvergleiche zu schauen. Das wollen wir jetzt in der nächsten Studie machen. Die ist noch nicht veröffentlicht, sondern ein Arbeitspapier, was wir demnächst wieder einreichen wollen. Und das adressiert die eben angesprochene Frage, ob die Wahlberechtigung einen Effekt auf Interessenauseinandersetzung mit Politik hat. nochmal Frage und Hypothese, also was wir testen wollen, ist, ob Informationsverhalten junger Bürgerinnen ansteigt, wenn die Wahlberechtigung erlangt wird. Der Kontext hier ist jetzt wieder die angesprochenen Landtagswahlen Brandenburg und Sachsen 2019 und wir haben auch noch eine Studie in Schleswig-Holstein 2017 schon durchgeführt, da auch zur Landtagswahl, darauf schauen wir auch. Wir werden gleich diese Befragungen kombinieren. Und ich stelle jetzt mal die Grundidee hier mit zwei Studentinnen der TU Chemnitz dar. Die sind am heutigen Tage beide 21 Jahre alt, tatsächlich fast gleich alt. Und sie sind fast nur wenige Tage auseinander geboren. Wir sehen aber auch hier Charlotte, guckt so ein bisschen verdrießlich rein, während Daniela freudig lacht. Und das hat etwas hier mit den Geburtsdaten zu tun. Sie erinnern sich vielleicht noch, die Landtagswahl war am 1.9.2019, Wahlalter war 18. Das heißt, die arme Charlotte, deswegen guckt sie so ein bisschen pikiert rein, hat den 18. Geburtstag zwei Tage zu spät gehabt. Also nach der Landtagswahl durfte nicht mitmachen. Wohingegen Daniela kurz vor der Landtagswahl geboren, nicht kurz vor der Landtagswahl geboren wurde, 18 Jahre vor dem Datum der Landtagswahl geboren wurde, 18. Geburtstag kurz vorher gefeiert hat, wahlberechtigt war. Und so wie Charlotte und Daniela gibt es natürlich viele junge Menschen in Sachsen und auch in den anderen betrachteten Bundesländern, die so rund um diesen Stichtag geboren sind. Und einige von Ihnen hier im Raum haben sicher Kinder. Und auch wenn Sie nicht Kinder haben, ist Ihnen sicherlich begreifbar, dass man das exakte Geburtsdatum nicht komplett kontrollieren kann. Da ist immer ein gerüttelt Maß Zufall dabei. Schon gar nicht werden Eltern versuchen, den Geburtstermin zu timen mit Blick auf eine 18 Jahre später stattfindende Landtagswahl. Von daher ist unser Argument, das würde man ja ganz gerne mal machen als Sozialforscher. Das Experiment ist immer der Goldstandard in unserer Disziplin, um kausale Zusammenhänge zu untersuchen. Nun darf ich leider nicht Leuten randomisiertes Wahlrecht gewähren oder wegnehmen. Aber das Argument ist, dass wir hier in so einem Kontext, wo wir einfach ein striktes Datum haben, ab wann man wahlberechtigt ist, und dieses Geburtsdatum ist eben auch durch den Zufall bestimmt, dass wir rund um diesen Stichtag quasi ein Experiment haben. Da wurden manchen jungen Menschen randomisiert das Wahlrecht gegeben, manchen wurde es vorenthalten. Und das können wir uns dann zunutze machen. Und das können wir uns auch zunutze machen, weil wir auch da wieder sehr, sehr viele junge Menschen angeschrieben haben, auch sehr viele unsere Befragung beantwortet haben, sodass wir auch relativ viele in einem relevanten Bereich rund um diese jeweiligen Wahlstichtage haben. Also in Schleswig-Holstein ist das 16 Jahre vor dem Termin der Landtagswahl, in Brandenburg auch und in Sachsen sind es 18 Jahre vor dem Termin der Landtagswahl. Und dann vergleichen wir hier wieder das politische Interesse der jungen Menschen. Das ist eine ähnliche Grafik zu der vorher. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist, wir schauen jetzt hier nicht auf Alter in Jahren, sondern Alter in Tagen relativ zu diesem Stichtag. Alle Punkte links von dieser vertikalen Linie in der Mitte symbolisieren Personen, die vor dem Stichtag geboren sind, rechts davon, die nach diesem Stichtag geboren sind, also wahlberechtigt sind. Wir haben teilweise mehrere Befragte pro Geburtstag, das haben wir dann mal Mittelwert zusammengefasst und das Ganze hier abgetragen und eine sogenannte Loess-Kurve durchgezogen, die auch unterschiedliche Steigungen links und rechts dieser vertikalen Linie haben darf, um zu gucken, passiert da jetzt was an dieser Linie, wo manche Leute zufällig das Wahlrecht haben, manchen ist zufällig noch vorenthalten. Beim politischen Interesse sind ja keine Unterschiede. Wir sehen wieder diese flache Linie, da passiert nichts. Schauen wir also nochmal auf den Wahl-O-Mat. Grunddispositionen sind gleich, aber vielleicht stimmt ja das Argument, gleiches politisches Interesse, aber ungleiches Wahlrecht, vielleicht impliziert das auch ungleiches Verhalten. Und das scheint tatsächlich der Fall zu sein. Hier wieder Anteil derjenigen, die den Wahl-O-Mat genutzt haben, pro Geburtsdatum, links von der vertikalen Linie, diejenigen, die noch nicht wahlberechtigt sind, rechts davon diejenigen, die wahlberechtigt sind. Und wir sehen dann so einen Sprung genau an diesem Stichtag, der die Wahlberechtigung determiniert. Das Ganze nennt sich in Fachtermini Regression Discontinuity Design. Dann rechnet man noch ein paar statistische Regressionsmodelle, um da für das Ganze auch Signifikanztests durchzuführen, die in diesem Fall dann auch positiv ausfallen würden. Und das ist dann natürlich ein deutlich stärkeres Anzeichen dafür, dass es tatsächlich eine Auswirkung von der Wahlberechtigung gibt. Also der Sprung, den wir eben gesehen haben, mag zwar zum Teil dadurch kommen, dass wir eben diese unterschiedlichen Alter haben, die ja wie gesagt bis zu 2 Jahre betragen können, dass wir da noch Unterschiede in den Schulklassen haben, Unterschiede in Lebenskontexten, aber ein Teil von diesem Sprung scheint auch eben mit der Wahlberechtigung an und für sich zusammenzuhängen. Denn hier haben wir einen Vergleich von Menschen, die im Durchschnitt eigentlich gleich sind. Auf jeden Fall, je näher wir an diesen Stichtag rankommen. Das waren dann auch schon die empirischen Einblicke in diese Debatte. Wie geht es nun weiter? Also wie geht es weiter politisch? Da ist auch für die nächste Zeit noch vieles zu erwarten. Vieles, wo es nochmal Debatten gibt, Gelegenheit zur Diskussion. In Bayern, ganz spannend, gibt es ein Volksbegehren, um dort das Wahlalter für Landtagswahlen abzusenken. Wir haben gerade Unterschriften gesammelt. Also vielleicht wird es da auch nochmal erstmals auch die Bevölkerung über sowas abstimmen können. In Nordrhein-Westfalen steht das Wahlalter 16 im Koalitionsvertrag von CDU und Grünen. Also da wird man mal sehen, wann das dort umgesetzt wird. Ich war letztens im Hessischen Landtag, weil da wieder eine Anhörung war zu einem Gesetzentwurf der SPD, da das Wahlalter abzusenken. Das wird natürlich wieder von der regierenden Koalition aus CDU und Grünen abgelehnt, was aber natürlich den Grünen immer besonders große Schmerzen bereitet, das ablehnen zu müssen im Parlament, weil sie eigentlich dafür sind. Da sind ja demnächst wieder Landtagswahlen. Vielleicht schreiben die Grünen es dann diesmal auch dort in den Koalitionsvertrag, dass auch da nochmal Bewegung in die Sache kommt. Dann haben wir natürlich die Europawahl 2024. Das ist ganz besonders spannend, weil wir da erstmals bundesweit 16- und 17-Jährige haben, die an einer Wahl teilnehmen dürfen, inklusive dem Freistaat Sachsen und anderen Bundesländern, wo sie das bisher noch nicht dürfen. Jetzt habe ich auch unlängst einen Projektantrag gestellt, um hoffentlich nochmal eine Studie gleichen Formats auch bundesweit zur Europawahl durchführen zu können, um dieses erste Mal, dass junge Menschen bundesweit wählen dürfen, begleiten zu können. Das Wahlalter 16 für die Bundestagswahl steht im Koalitionsvertrag. Ich habe es eingangs erwähnt, der Regierung fehlt die notwendige Mehrheit dafür. Es gibt eine entsprechende Empfehlung der Kommission zur Reform des Wahlrechts, die sich nicht nur der Überhangmandatsgeschichte annimmt, sondern auch Reformen grundsätzlich diskutiert hat und sich mit einem Mehrheitsentscheid auch für eine Absenkung ausgesprochen wird, sodass sich da vielleicht auch nochmal in den Diskussionen was ergibt, es auf jeden Fall ein spannendes Forschungsfeld bleibt. Zum Abschluss will ich nochmal kurz zusammenfassen, was wir also gesehen haben mit Blick auf die Frage, ob 16, 17-Jährige reif genug sind zu wählen. Nochmal die 2 Thesen, sie sind es nicht, sie sind es gegenübergestellt. Für die eine finden wir keine Bestätigung und für die andere finden wir Bestätigung. Ich habe es schon angedeutet, wir sehen es auch noch in anderen Indikatoren, was Informationsverhalten anbelangt. Zum Abschluss nochmal kurz die Verweise auf die Studien, falls Sie das nochmal ausführlicher nachlesen wollen. Ich habe mir nochmal erlaubt, auf das Papier, was Erik Linhardt auch schon verwiesen hat, das auch nochmal draufzunehmen. Das ist nämlich ein spannendes Phänomen, was wir da anschauen, was Temporary Disenfranchisement heißt, was, wenn wir im Bund nicht noch eine Reform machen für die Bundestagswahl, auch erstmals bundesweit auftreten wird. Und das ist nämlich Folgendes. Sie werden bei der Europawahl 2024 im Mai voraussichtlich, wie üblich, 16- und 17-Jährige haben, die wählen dürfen. Und dann sind die 16-Jährigen, gerade die jüngsten 16-Jährigen, die problematische Gruppe. Wenn diese Koalition hält im Bund, dann werden wir im September 2025 Bundestagswahlen haben. Das sind nicht 2 Jahre, sondern so 1,5 Jahre nach der Europawahl. Das heißt, nicht alle 16-Jährigen, die bei der Europawahl wählen durften, sind dann schon 18 und dürfen bei der Bundestagswahl wählen. Das heißt, was wir schon über 40 Mal in manchen Bundesländern gesehen haben, seit die ersten Bundesländer abgesenkt haben, sehen wir jetzt auch erstmals im Bund. Wir geben jungen Menschen jetzt erstmals das Wahlrecht. Viele von ihnen werden es auch wahrnehmen. Und dann müssen sie feststellen, nachdem sie schon gezeigt haben, ich habe gewählt, ich war offensichtlich kompetent genug, das zu tun, nehmen wir ihnen in Anführungszeichen das Wahlrecht wieder weg. Und das hat durchaus Implikationen für die Einstellung der Menschen, wie wir in dem Papier zeigen können. Dann werden wir vielleicht auf Bundesebene sehen oder auch nicht, weil es sich dann noch Bewegung gibt. Das ist so die akademische Seite. Ansonsten kann ich noch bei der Gelegenheit darauf hinweisen, dass wir im Institut einen Podcast haben, wo nicht nur ich, sondern auch die anderen Kolleginnen und Kollegen etwas über unsere Forschung erzählen. Ich glaube, ich gebe Serientipps. Ich glaube, Kai gibt Buchtipps oder einen Filmtipp und Erik war es mit dem Buchtipp. Also man kann auch jenseits der Politikwissenschaft noch nützliche Einblicke gewinnen. Und für die Jüngeren hier im Raum, jünger im Alter oder jünger im Geiste, sind wir auch noch auf Instagram und berichten da ein bisschen über den Institutsalltag und unsere Forschung. Und Damit möchte ich es dann beschließen. Danke mich für Ihre Aufmerksamkeit und können die Gespräche gleich dann noch beim Getränk fortsetzen.
Arndt Leininger und sein Vortrag Wählen ab 16. Empirische Perspektiven zur Debatte um die Absenkung des Wahlalters. Und wie gesagt, wenn ihr das mit der Empirie genauer wissen wollt, online bei uns auf der Hörsaal-Website und in den Shownotes findet ihr den Link zu seiner Präsentation und auch zu einigen der genannten Studien.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Der Vortrag hat mir einiges an Erkenntnis gebracht, gleichzeitig aber auch ein paar Fragen wachgeküsst und deshalb freue ich mich sehr, dass Arndt Leininger, der Politikwissenschaftler, dem wir eben zugehört haben, dass der mir die jetzt hoffentlich beantwortet. Hallo Herr Leininger.
Ja, hallo.
Wie lässt sich erklären, dass ich mit 16 in Nordrhein-Westfalen bei den Kommunalwahlen abstimmen darf, Gleichaltrige in Schleswig-Holstein aber da auch bei den Landtagswahlen ran dürfen an die Urne, während die 16-17-Jährigen, die in Hessen oder in Bayern leben, wo diesen Herbst gewählt wird, dass die das weder noch dürfen?
Also Sie sprechen ja an, worauf ich auch in meiner Vorlesung eingegangen bin. Wir haben gerade einen gewissermaßen Flickenteppich in Deutschland, wo mal 18 für alle Wahlen gilt, mal 16 nur für die Kommunalwahlen oder 16 für Bundes- und Landtagswahlen. Und inhaltlich das zu rechtfertigen, ist sicherlich schwierig. Wie das zustande kommt, sind einfach politische Logiken, dass das hauptsächlich in der Vergangenheit von linken Regierungen mal umgesetzt wurde, wenn die halt in unterschiedlichen Bundesländern die Möglichkeit dazu hatten. Ein weiterer Faktor ist, in manchen Bundesländern steht das Wahlalter im Wahlgesetz, in manchen Bundesländern steht das Wahlalter in der Landesverfassung. Und bei letzterer braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Und die Bundesländer sind dann noch nicht ganz so weit bei dieser Änderung, wie bei denen, die das einfach über ein Gesetz ändern können.
Wahlen in Deutschland sollen frei, gleich und geheim sein. Gleich bedeutet hier, dass die Stimme jeder wahlberechtigten Person gleichermaßen zählt. Aber müsste es da nicht auch eine Gleichheit geben oder eine Gleichheit gelten, bei der die Zugangsbedingungen zu einer Wahl über die Landesgrenzen hinweg gleich sind?
Also das müsste auf jeden Fall gelten, wenn wir von einer derselben Wahl sprechen, wie bei einer Bundestags- und Europawahl, die bundesweit stattfindet. Bei unterschiedlichen Wahlaltern in unterschiedlichen Bundesländern ist das wahrscheinlich weniger problematisch, rein rechtlich. Aber es ist sicherlich schwierig, den jungen Menschen nahezubringen, wenn man zum Beispiel in Sachsen ist und dann nach Brandenburg schaut. In Brandenburg darf man kommunal im Land mit 16 wählen. In Sachsen gilt für beides noch Wahlalter 18. Das ist sicher natürlich schwierig zu vermitteln.
Sie sprechen das an, dieser Flickenteppich, wie Sie sagen, der betrifft teilweise Jugendliche, die nur so ein paar Kilometer voneinander entfernt leben. Also in Brandenburg dürfte ich als 16-, 17-Jährige meinen Landtag mitwählen. Ein paar Kilometer weiter gehen wir nach Berlin. Da sind meine Kumpels von deren Landtagswahlen oder den Wahlen zum Abgeordnetenhaus dort ausgeschlossen. Welchen Effekt hat das auf Jugendliche, diese Uneinheitlichkeit?
Das kann durchaus frustrierend sein, gerade auch diese Ungleichzeitigkeit von diesen Wahlaltersgrenzen. Also wir hatten in Berlin ja jetzt zum Beispiel den Fall bei der Wahl, dass da das Wahlalter 16 für Kommunalwahlen gilt. Und dann gibt es den seltsamen Fall, wenn junge Menschen zum Beispiel mit den Eltern wählen gehen, haben die Eltern da ganz viele Wahlzettel bekommen für die Landtagswahl, für die Bundestagswahl und so weiter und so fort. Und die jungen Menschen kriegen nur einen für die Kommunalwahl. Und das ist natürlich so ein gewisses Misstrauensvotum gegenüber den jungen Menschen. So könnten die das wahrnehmen. Ein anderer Punkt ist, das werden wir jetzt bei der Europawahl haben bundesweit. Da wird es einige junge Menschen geben, die werden da wählen, 16-jährig, jetzt im Frühjahr 2024. Sind dann aber im Herbst 2025, wenn die Ampel hält, da werden dann Bundestagswahlen stattfinden, werden dann da noch nicht wahlberechtigt sein. Also durften schon mal wählen, dürfen dann plötzlich nicht mehr wählen. Auch das ist ein gewisses Frustrationspotenzial, gab es auch schon in einigen Bundesländern das ein oder andere Mal.
Bei Ihnen klang es vorhin so ein bisschen an, dass Sie es so einschätzen, dass das nicht rechtlich anfechtbar ist, dieser Flickenteppich. Aber wäre es das nicht vielleicht doch, dass mein Wahlrecht innerhalb der Bundesrepublik von meinem Wohnort abhängig ist?
Da bin ich ehrlich gesagt überfragt, das wäre eine juristische Fachfrage.
Okay, damit sind Sie fein raus. Dann probiere ich es nochmal anders. Ist diese Vielfalt an Regelungen in den Bundesländern, ist die demokratisch Ihrer Ansicht nach?
Schwierige Frage. Es ist sicherlich schwer zu rechtfertigen, warum junge Menschen in Brandenburg zum Beispiel jetzt mit 16 gewählt haben, da auch gezeigt haben, dass sie das dürfen. Wir sehen ja auch bei den meisten Wahlen, wo 16-Jährige schon wählen dürfen, dass deren Wahlbeteiligung noch leicht höher ausfällt als bei den 20- bis 30-Jährigen, auch höher als bei den 18-Jährigen Erstwählerinnen und Erstwählern. Warum das dann nicht in allen Bundesländern gilt, ist da mittlerweile, würde ich sagen, schwer nachzuvollziehen.
Sie haben in Ihrem Vortrag gezeigt, dass 16-, 17-Jährige durchaus politisch reif genug sind, um wählen zu können. Sie haben aber auch gezeigt, dass es für Jugendliche, die sich selbst als Unterschicht definieren, dass es für die Nachteile gibt bei der politischen Teilhabe. Könnten Sie diesen Zusammenhang noch mal ein bisschen genauer beleuchten für uns?
Das ist ein Problem, was wir schon seit vielen Jahren haben und was sich auch zunehmend verschärft ist. Dass je jünger die Menschen sind, desto größeren Unterschied macht der Bildungshintergrund, ob man an der Wahl teilnimmt oder nicht. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel auf Pensionäre schauen, unterscheidet sich da die Wahlbeteiligung zwischen denjenigen, die ein Abitur haben, denjenigen, die kein Abitur haben, nicht so groß, während das bei den Anfang 20-Jährigen schon sehr, sehr großer Unterschied ist. Und das, obwohl wir es jetzt mit Jahrgängen zu tun haben, die in viel größerem Ausmaß Abitur machen, als das noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war.
Ließe sich das auflösen durch ein Wahlrecht für Kommunal- und Landtagswahlen mit 16 in allen Bundesländern?
Also allein durch eine Wahlalterssenkung ist es nicht getan. Die Wahlalterssenkung hat aber den Charme, dass die jungen Erstwählerinnen und Erstwähler dann in der Tendenz natürlich etwas jünger sind und damit eher noch zur Schule gehen. Und das ist dann ein Anknüpfungspunkt für Bildungspolitik staatlicherseits, da auch über Funktionsweise und Wichtigkeit von Wahlen aufzuklären. Da kommt man natürlich deutlich besser an die jungen Menschen ran, wenn die Erstwählerinnen und Erstwähler noch zum größeren Teil zur Schule gehen. Mhm. Von daher ist das eine gute Möglichkeit, aber es ist nicht durch die einfache Wahlaltersabsenkung getan.
Sie haben gesagt, dass die Union tendenziell eher an einem Wahlrecht mit 18 festhält, während sich SPD und Grüne eher für ein Wahlrecht mit 16 aussprechen. Woran liegt das?
Ja, es ist erstmal eine grundsätzlich größere Skepsis bei konservativen Parteien gegenüber Veränderungen, auch noch größere Wertschätzung von Lebenserfahrung und Alter. Und es ist schlichtweg einfach kein Thema, bei der sich die CDU groß was bei ihrer Wählerschaft mit gewinnen kann. Aber die CDU zeigt sich da mittlerweile beweglich, hat ja schon in Baden-Württemberg als Koalitionspartner der Grünen eine entsprechende Änderung zugestimmt im Landtag, hat den Grünen in NRW versprochen im Koalitionsvertrag, dass man da auch das Wahlalter 16 einführen würde. Also man ist weg von der Generalopposition und nutzt es eher als Verhandlungsmasse in Koalitionsverhandlungen.
Dann gucken wir vielleicht nochmal auf den Koalitionsvertrag der Ampel im Bund. Zitat: Wir werden das aktive Wahlalter für die Wahlen zum Europäischen Parlament auf 16 Jahre senken. Zitat Ende. Das ist ja bereits erfolgt. Und das Zitat geht aber weiter: Wir wollen das Grundgesetz ändern, um das aktive Wahlalter für die Wahl zum Deutschen Bundestag auf 16 Jahre zu senken. Zitat Ende. Dafür bräuchte es aber eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und auch im Bundesrat. Ist das Ihrer Auffassung nach eher ein Papiertiger oder gehen Sie davon aus, dass das wirklich umgesetzt werden kann angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Bundestag in dieser Legislaturperiode?
Ja, genau. Die Formulierung ist ja genau deswegen so gewählt, weil man da auf die CDU angewiesen wäre, um diese Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Ich glaube nicht, dass die CDU jetzt der zerstrittenen Ampelregierung diesen Erfolg vor der nächsten Bundestagswahl ermöglichen würde, sondern würde eher vermuten, wenn es wieder zu einer Regierungsbeteiligung der CDU kommt, dann sind ja eigentlich alle anderen Parteien, die als Koalitionspartner in Frage kommen, mittlerweile für das Wahlalter 16 und werden das dann möglicherweise in den Koalitionsvertrag reinverhandeln.
Wissen Sie eigentlich noch, Herr Leininger, wann und wo Sie Ihr Wahlrecht zum ersten Mal ausgeübt haben?
Das weiß ich tatsächlich noch relativ genau. War eine Kommunalwahl in NRW, da gilt schon länger. Wahlalter 16. Noch besser in Erinnerung ist mir aber die Wahl, an der ich nicht teilnehmen durfte. Und das ist die Bundestagswahl 2005 gewesen. Da fand nämlich 2005, weil Gerhard Schröder ja Neuwahlen ausgerufen hat, nachdem die Landtagswahl in NRW damals verloren ging. 2006 wäre ich 18 gewesen und hätte wählen dürfen. So habe ich sozusagen auch diesen Wahlrechtsverlust mal persönlich mitgemacht.
Und jetzt erforscht er ihn. Arndt Leininger ist Juniorprofessor für Politikwissenschaft an der TU in Chemnitz. Ich bedanke mich sehr für den Vortrag und das Gespräch. Dankeschön.
Ja, gerne.
Beim Thema Wählen mit 16 gibt es also auf jeden Fall noch Redebedarf. Wenn ihr euch generell für Themen interessiert, die direkt unsere demokratische Verfasstheit betreffen, dann hätte ich hier noch eine Empfehlung für euch.
Angesichts der derzeitigen Lage, wie der Soldat sagt, angesichts des seit mehr als 15 Monaten andauernden verbrecherischen Krieges Russlands gegen die Ukraine erlebt eine längst vergessen geglaubte Institution eine Renaissance. Wenigstens gedanklich. Die Wehrpflicht. Seit 2011 ist sie in der Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt, aber nicht abgeschafft. Sie hat Pause, mehr nicht. Die Bundeswehr tut sich schwer, Personal zu gewinnen und an sich zu binden. Es gelingt trotz trendiger Kampagnen nicht, die am Dienst in den Streitkräften Interessierten mit einem stringenten Verfahren und unter Berücksichtigung der individuellen Wünsche in die Uniform zu bringen.
Heiner Möllers ist das. Möllers ist Militärhistoriker und er leitet den Bereich Militärgeschichte der Bundesrepublik Deutschland am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Tollerweise hat er, als ich ihn gefragt habe, ob er sich vorstellen könnte, für uns hier im Hörsaal einen Vortrag über die Geschichte der Wehrpflicht zu halten und über die Geschichte ihrer Aussetzung, direkt zugesagt. Ihr findet diesen Hörsaal bei uns auf der Website oder auf der Plattform eures geringsten Misstrauens. Mit dieser Empfehlung kann ich mich hier verabschieden. Habt vielen Dank fürs Zuhören.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.